2.
Reflexe, Noemi Grad wohl am Mikrofon. Pigor singt und Benedikt Eichhorn muss begleiten. Das ist der Name eines Berliner Duos, das für kabarettistische Chansons zur Gegenwart steht. Am letzten Donnerstag wurden die beiden mit dem Preis der Leipziger Lachmesse ausgezeichnet. Und am Tag vorher haben die beiden in Berlin Barbara Peter zum Gespräch empfangen.
Es ist ein grauer, regnerischer Nachmittag, an dem ich mich aufmache, Thomas Pigor und Benedikt Eichhorn in Berlin-Schöneberg zu besuchen. Pigor hat mich in seine Küche eingeladen. Die Wohnung sei im Hinterhaus, hat er mir geschrieben, und das stimmt natürlich, aber tritt man aus dem Vorderhaus, steht man in einer Art urbanem Garten, der fast etwas Verwunschenes hat. Und auf diese Szenerie blickt man auch von der Küche im Erdgeschoss aus, in die ich nun gebeten werde. Eine gewöhnliche Küche ist das nicht, auch wenn sie mit allem ausgerüstet ist, was man braucht. Hier wird nicht nur gekocht und gegessen, hier kann man auch arbeiten, diskutieren und warum nicht die Kleinkunstwelt neu denken. Aber dazu kommen wir später. Hinter dem Küchentisch steht ein rotes Sofa. Darauf hat Benedikt Eichhorn Platz genommen. Thomas Pigor serviert Tee und Kaffee. Wer die beiden schon auf der Bühne erlebt hat, wer vor Augen hat, wie der Sänger Pigor seinen Pianisten Eichhorn mit einem maliziösen Lächeln drangsaliert und ihm ununterbrochen den Tarif durchgibt, der würde möglicherweise das Umgekehrte erwarten, nämlich dass Eichhorn bedient und Pigor sich bedienen lässt. Aber solange das Aufnahmegerät noch nicht eingeschaltet ist, ist von dieser klaren, über lange Jahre erprobten Rollenverteilung nichts zu spüren. Pigor singt und Benedikt Eichhorn muss begleiten. Ein Name, der auch Programm ist. Und darum will ich zuerst einmal wissen, woher er überhaupt kommt. Zuerst frage ich Benedikt Eichhorn.
Das war eine Idee, die Pigor mir bekannt gegeben hat in meiner damaligen Küche. Ich wohnte damals noch in Friedrichshain, mittlerweile wohne ich in Prenzlauer Berg. Und da hat er gesagt, das wäre doch ein super Name. Und Pigor ist immer größer geschrieben. Also immer 3 Punkte Differenz. Das fand ich zuerst ein bisschen komisch, muss ich sagen. Und dann hat er, und ich dachte mir aber, deswegen kann ich ja nicht die ganze Gruppe auf zur Disposition stellen. Und er hat dann gesagt, Benedikt, ich halte mein Gesicht dahin. Und du bist im Hintergrund. Du wirst gut aussehen. Du wirst glänzen. Du kannst auch in jedem Programm einen Song singen. Damals habe ich gesagt, einen Song nur? Und er sagt, wie viel schreibst du denn im Jahr? Einen Song. Dann kannst du auch in meinem Programm jemals einen Song singen. Und du wirst gut aussehen. Und es hat funktioniert.
Ich möchte eine andere Erklärung liefern. Und zwar hatte ich, bevor wir mit Pigor und Eichhorn, dem Duo, begannen, hatte ich 10 Jahre Theatererfahrung. Die Gruppe hieß damals College of Hearts und wir haben alle 2 Jahre ein Stück rausgebracht. Und vor jeder Premiere gab es mindestens 2 Wochen intensive Titeldiskussionen. Da kamen dann so Stücke raus wie Casanova oder das Bienenmusical, Harry Stark, das Metzger-Musical. Das war so mühselig, dass ich beschlossen habe, wenn wir dieses Duo machen, machen wir es besser. Wir nehmen uns einen langen Gruppennamen, Pigor singt, Benedikt Eichhorn muss begleiten, was auch gleichzeitig unser Verhältnis reflektiert, und nennen unsere Programme Volumen 1, Volumen 2, Volumen 3 und so weiter. Inzwischen sind wir bei Volumen 7.
Und dann ist es ja auch so, dass bei Ihnen Vor- und Nachname steht und bei Ihnen nur der Nachname. War das auch Teil der Überlegung?
Das war auch Teil der Überlegung. Thomas ist halt nicht so schön wie Pigor und Thomas, kann man sagen, ist der Kevin der 50er Jahre. Und da wollte ich nicht unbedingt so drauf rumreiten. Während Benedikt Eichhorn klingt einfach, da ist Musik drin in den anderen. Dambadambamba, Bambadabamba, Benedikt Eichhorn. Ich fand, Benedikt Eichhorn muss begleiten, das ist Musik. Aber Thomas Pigor singt, weiß ich auch nicht. Nee, ich bin ganz zufrieden damit.
Sie haben sich beide dem Chanson verschrieben. Was hat Sie bewogen, ein Genre zu wählen, das man gemeinhin eher mit etwas ein bisschen rückwärtsgewandtem, mit etwas Nostalgischem verbindet?
Es ist ja nicht so, dass man sagt, ich wähle jetzt ein Genre und einen Begriff, mit dem Begriff werden bestimmte Erwartungen verbunden und ich möchte diese Erwartungen erfüllen, sondern es geht ja umgekehrt. Ich mache das, was ich mache, was naheliegend ist und versuche das auf die Bühne zu bringen und hinterher wird es kategorisiert, hinterher wird es qualifiziert. Und ich mache es jetzt so, ich nenne es Chanson und definiere aber Chanson als Begriff sehr weit. Das heißt, nicht nostalgisch, nicht Frankreich-lastig, sondern dadurch, indem ich sage, ich definiere Chanson so, dass ich sage, Text und Musik müssen auf Augenhöhe korrespondieren. Also, wollen wir sagen, vielleicht in der Slam-Poetry oder im reinen Kabarett-Chanson hat der Text das Übergewicht, in der Popmusik hat die Musik das Übergewicht, in der Opera heißt es prima la musica. Und beim Chanson ist tatsächlich Text und Musik auf Augenhöhe. Und ich glaube, wenn man diesen breiten Chanson-Begriff nimmt, abgesehen von allen stilistischen Eigenschaften, dann kann man das, was wir tun, als Chanson bezeichnen.
Und die Konsequenzen, die sich daraus für den Komponisten ergeben, sind offensichtlich.
Und das sind welche, Benedikt Eichhorn?
Ja, primo il texto. Und das hat ja natürlich
das
auch.
Das habe ich überhaupt nicht gesagt.
Ja, das meinst du aber.
Gesagt, auf Augenhöhe.
Ja, und da dachte ich mir schon, das stimmt ja gar nicht. Weil es ist ja nicht auf Augenhöhe. Denn man gucke sich mal an, wie wir unsere Songs machen. Da kommst du mit deinen vorstrukturierten Texten an. Die haben alle schon
Struktur. Da ist ja schon Musik drin. Da ist ja schon Musik gedacht.
Genau. Ja. Dann hat er schon einen Text mit, also was heißt Musik? Also mit Struktur, mit einer musikalischen Struktur. Da sind auch, also manchmal sind da eine Arbeitsharmonien dabei, diese zwei.
Ja, ich würde nur sagen, eine musikalische Vorstellung ist dabei. Genau. Eine musikalische Vorstellung und eine musikalische Grundstruktur. Und da, die ist ja schon, also da ist der Text ja schon zusammen mit Musik entstanden. Es gibt ja auch Songtexte, die schreiben, ohne an Rhythmus zu denken, ohne an Melodie zu denken, was die reinen Komponisten dann immer sehr freut, weil dann haben sie alle Freiheiten. Ja. Ja, so bin ich aber nicht.
Nee, so ist er gar nicht, sondern er hat schon eine starke musikalische Vorstellung. Also meist, es gibt die Gegenbeispiele wie den Heidegger, wo wir ganz lange an diesen 16 Zeilen, die es damals gab, oder 32 Zeilen, wie viel es war, rumgedoktert haben, bis wir dann schließlich nach Jazzballade, Rockpop 1, moderne Klassik auf Reggae gekommen sind. Und dann hat auf einmal Heidegger funktioniert. Es gibt andere Songs, also da war die musikalische, da war sozusagen eine Metrik klar, aber noch nicht die musikalische Form. Und dann gibt es aber heute, hast du in der Regel eine rhythmische und auch mindestens melodische Vorstellung, wie es gehen soll. Und das ist natürlich eine, na, wie sagt man auf Deutsch, eine Kontrainte, eine Einschränkung, eine Einengung, die als Aufgabe zu begreifen ist. Also nicht als Malus, es engt mich ein, aber gleichzeitig, angenommen, man muss ein Haus auf einem Quadratmeter bauen, dann ist das eine interessantere Aufgabe, als wenn man sagt, bau mir mal ein Haus.
Das heißt, Sie haben einen Rahmen, aber Sie können diesen Rahmen natürlich auch sprengen.
Manchmal ist es ganz sinnvoll und ganz kreativ, wenn man die Vorstellung, die ich habe, einfach über den Haufen wirft und macht das nochmal ganz anders und sagt, okay, probieren wir mal Dreivierteltakt auf diesen im Viervierteltakt gedachten Text. Kann ganz kreativ sein. Aber manchmal ist es auch genau passend, dass man die Vorstellung, die in etwa vage beim Schreiben des Textes im Kopf mit rumharmoniert hat, dann auch umsetzt.
Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit hat Pigor und Eichhorn über die Jahre alle wichtigen Kleinkunstpreise des deutschsprachigen Raums eingebracht. Und das deutsche Feuilleton hat die beiden gar zu den Erneuerern des deutschen Chansons ernannt.
Tach, mein Name ist sowieso. Ich begrüße Sie an Bord. Auf dem Flug nach irgendwo und die Sonne scheint am Zielort. Dabei hat er gerade vom Flugwetterdienst erfahren. Auf der Landebahn am Zielort herrscht Orkan. Piloten lügen. Von Z bis A, Piloten lügen. Wir fliegen gar nicht nach Amerika. Sie würden alles tun, um uns in Sicherheit zu wiegen. Sie lügen. Wir landen auf Rügen.
Thomas Pigor richtet seinen scharfen Blick auf so ziemlich alles, was einem im Hier und Heute das Leben vermiest. Ängste, Macken und andere menschliche Unzulänglichkeiten werden genüsslich seziert, wortgewaltig abgebildet und lustvoll vertont.
Du hast so viel Rasierwasser drauf, der präpotente Geruch zieht allen die Nasen hinauf.
das grenzt an Landfriedensbruch. Du riechst wie ein Handkantenschlag, wie die Landjugend am Samstag.
Jazz ist das Gewürz des neuen Programms Volumen 7 von Pigor und Eichhorn. Dazu mutieren die beiden aber nicht auf einmal zu Möchtegern-Jazzern, wie man vielleicht erwarten könnte. Nein, sie machen etwas viel Schlaueres. Sie holen zwei gestandene Profis an Bord. Stefan Gocht spielt Tuba und Posaune und Emanuel Hauptmann das Schlagzeug.
The language of Shakespeare, you can smoke in the pipe.
Benedikt Eichhorns Platz ist nach wie vor am Klavier und Thomas Pigor singt und springt über die Bühne, auch wenn er sich mit den Risiken und Nebenwirkungen der fortschreitenden Anglifizierung beschäftigt.
We enrich the English language with our beautiful accent, like in Deutschland. At least we all understand with an Egyptian taxi driver. I can talk a lot, he understands me, he understands you not.
Es ist nicht zu überhören. Das Spielen mit dem Englischen gefällt Thomas Pigor. Und im aktuellen Programm Volumen 7 nimmt er sich dafür auch ausführlich Zeit. Will meinen, er bestreitet mindestens ein Drittel des Abends auf Englisch. Dennoch, seine Liebe zur deutschen Sprache bleibt unverbrüchlich. So werden auch bewährte Songs mit einem neuen jazzigen Kleid versehen, wie die Hymne auf Heidegger.
Was ist Sein? Was ist Sein? Was ist die Frage nach dem Sinn vom Sein? Was ist Sein? Was ist Sein? Was ist der Sinn vom Sein? Was Fragen dieser Frage hat, als Fragen nach natürlich sein Befragtes, Gefragtes, Erfragtes und als Fragen eines Seinten selbst den Charakter des Seins.
Des Seins.
Das Fragen dieser Frage ist ein Seinsmodus eines Seinten, dass wir je selbst sind. Das heißt, das Sein dieses Seinten ist je meins.
Je meins.
So klingt das also, wenn Thomas Pigor und Benedikt Eichhorn einen Philosophen ins Visier nehmen. Das ist Reflexe auf DRS 2 mit dem Chanson- und Kabarett-Duo Pigor singt und Benedikt Eichhorn muss begleiten. Wir haben es schon angesprochen, auf der Bühne und eigentlich auch beim Interview sind die Rollen der beiden klar definiert. Aber wie ist das denn bei der konkreten Arbeit an neuen Liedern? Wie funktioniert da das Zusammenspiel? Das wollte ich zuerst von Benedikt Eichhorn wissen.
Machen tun wir in der Regel entweder Pigor allein mit Gitarre und Computer oder wir gemeinsam und dann am Klavier.
Also machen, ausprobieren. Ich drangsaliere Benedikt und sage, so, jetzt spiel mal das Ganze auf Hip-Hop. Oder sag hier, nein, jetzt lass mal die rechte Hand weg, spiel nur mal die linke Hand, spiel mal die Basslinie. Und ich singe dazu und dann probiert man es aus, schleift sich ein. Und dann wird alles auf Festplatte, der Computer ist offen und mit MIDI eingezeichnet, damit man die Ideen nicht verliert und auf der anderen Seite nicht so viel Zeit verliert mit mühseligen Notenschreiben. Da ist der Computer ein sehr gutes Arbeitsmittel, weil man dann halt über die MIDI-Tastatur sehr genau sehen kann, was hat man in Wirklichkeit gespielt.
Jetzt, was Sie beschrieben haben, ist, dass Thomas Pigor Ihnen Benedikt Eichhorn in die Musik reinredet. Gibt es das Umgekehrte auch, dass Sie ihm sagen, nee, da an dem Text müsste das irgendwie geändert werden oder ist das sakrosankt?
Also zum einen, ich würde sagen, wir machen die Musik gemeinsam. So, es ist nicht so, dass ich ein, also es ist mittlerweile selten so, dass, beziehungsweise mittlerweile ist es überhaupt nicht so, dass er mir einen Text gibt und sagt, hier, nimm dir mal mit nach Hause, mach was. Sondern wenn, dann arbeiten wir in enger Führung und machen das gemeinsam. Zu den Texten, es ist schon so, dass er mich als, wie nennt er das, Beta-Tester oder Erstleser oder Ersthörer schätzt, weil ich dann sagen kann, verstehe ich oder finde ich lustig oder ist dir aufgefallen, dass sich das schon wiederholt alles. Ich rede selten in Details des Textes rein oder ich empfinde mich auch überhaupt nicht als Co-Texter, überhaupt nicht, sondern ich empfinde mich als Sparringspartner.
Das brauche ich auch zum Schreiben unbedingt. Wenn man einen Songtext schreibt, weiß man ja nicht, wie der ankommt, was ist verständlich, was ist nicht verständlich. Es ist oft so, dass man manchmal was erklärt und das Gegenüber sagt dann, ja, weiß ich doch schon lange, musst du nicht noch immer explizit erklären. Und manchmal denke ich, die haben's, sowas kapiert man noch auf Anhieb und alle sagen, hä? Habe ich noch nie davon gehört. Irgendwelche Referenzen aus der Tagespolitik oder irgendwelche Begriffe, Was hatten wir vor kurzem mit bei Vorteilsnahme und Inkompetenz? Da haben wir ins Publikum mal gefragt. Es ging um die Begriffe Meritokratie ohne Meriten. Ne? Das dachten wir, das ist doch klar, Meritokratie. Und dann haben wir im Publikum gefragt, wer muss das Wort Meritokratie erklärt haben. Und dann waren es überraschend viele. Und daraufhin haben wir den Zugang zum Song auch verändert.
Ja, da waren mehrere.
Was noch ein Begriff?
Nee, das war eine Idee für die Ansage, nämlich, dass man Begriffe aus dem Song wie Nepotismus, Meritokratie, und da war noch so ein Ding drin, dass man die erklärt, weil ich kannte Meritokratie auch nicht.
Was?
Als alter Lateiner.
Kannst du es natürlich ableiten.
Hatte ich eine Vorstellung. Und Nepotismus aber habe ich mir dann auch erfragt und dann verstanden. Und da war die Idee für die Ansager, man nimmt diese Begriffe vorher und führt den Eichhorn vor, dass er diese Begriffe nicht weiß, um sie erklärt zu haben.
Und wie lebt es sich mit dieser Rolle? Weil Sie kriegen sehr oft ziemlich ab auf der Bühne, Benedikt Eichhorn. Gewöhnt man sich dra oder war das einfach von Anfang an Teil des Deals, dass wenn dieses Duo so zusammen auftritt, dass diese Rolle sich so formt?
Ich muss mal sagen, ich finde ja, dass ich diese Rolle ganz gut mache. Und für das Gutmachen, für die gute Darstellung dieser Rolle, kriege ich ein gerüttelt Maß an positivem Feedback.
Und du sprichst das, nicht so schnell, das Schweizer Radio.
Oh Mann. Und das trägt mich weit. Und man muss ja auch schon, ich sag mal wirklich, wenn man auf der Bühne, ich erlebe mich da als Schauspieler, der als Schauspieler etwas auf den Deckel kriegt. Natürlich kann es sein, dass wenn er sich auf der Bühne versungen hat und danach guckt er böse zu mir rüber, alle denken, oh, der Eichhorn hat gerade Mist gemacht. Und ich denke mir, boah, ist das ungerecht. Er hat sich versungen und ich kriege den bösen Blick ab und alle denken sich, der doofe Eichhorn. Wie ungerecht. Aber ich würde ja nicht auf der Bühne die Show unterbrechen und sagen, halt! Der Fehler lag bei ihm. Wo kommen wir denn dahin?
Also, wenn man es sehr vereinfacht, könnte man sagen, das Resultat ist, dass Pigor die Bewunderung kriegt und Eichhorn die Sympathie, oder habe ich das komplett falsch aufgefasst?
Da ist viel Wahres dran.
Ich glaube, das Faszinierende an der Figur Eichhorn ist, dass er als unterdrückter Pianist nicht merkt, wie er unterdrückt ist. Dass es das Publikum aber merkt. Und er lächelt immer dazu, hat immer gute Laune, manchmal ist er auch ein bisschen mürrisch und so, aber er merkt es nicht wirklich, was in diesem Duo los ist, wie er tatsächlich den Kürzeren zieht. Und ich glaube, das verschafft ihm dann die zusätzlichen Sympathien von der Seite des Publikums aus.
Sie hören DRS 2, Reflexe mit einem Werkstattbesuch in Berlin. Bei Pigor singt und Benedikt Eichhorn muss begleiten. Derzeit sind die beiden mit ihrem 7. gemeinsamen Programm auf Tournee. Die Nummer 8 ist in Arbeit. Wie es viele langfristig gut funktionierende Duos tun, verfolgen auch Benedikt Eichhorn und Thomas Pigor je eigene Projekte. Pigor produziert beispielsweise seit dem Januar 2011 jeden Monat ein Chanson im Auftrag von SWR 2, das Chanson des Monats. In der Nacht auf gestern hat er das zum Oktober online gestellt.
Ich habe das Wort Abmahnung patentiert. Die Benutzung kostet ab heute Gebühren. Wer das Wort Abmahnung zitiert, muss an mich richtig viel Kohle abführen. Ich bin das Schreckgespenst aller Anwaltskanzleien, denn ich treibe ohne Vorwarnung Strafgebühren ein. Dass man jeden Prozess gegen mich verliert, ist klar. Ich hab das Wort Abmahnung patentiert.
Auch im Chanson des Monats zelebriert Pigor elegante Bösartigkeiten, hier tagesaktuell, gerne auch mit Bezug auf die nationale und internationale Politik. Über die deutsche Herdprämie hat er ebenso gesungen wie über das Superwahljahr.
Es wählen gleichfalls in Rheinland-Pfalz. Die Frage dort ist, muss Beck weg oder muss Beck nicht weg? Ein Hack-Mack, Beck weg oder Beck nicht weg? Beck oder Beck weg oder Beck nicht weg? Oder mit Hack-Mack, Glöck, 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 die Glöck.
Und die erste Kommunalwahl, da sind drei Wahlen auf einen Schlag. Doch fällt der Super-Tuesday bei uns auf den Sonntag.
Wegen dieser Chansons des Monats, die übrigens auch als CD erschienen sind, hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung Thomas Pigor einen singenden Leitartikler genannt. Ich habe ihn gefragt, wie er selber diese Auftragsarbeit einschätzt. Und Da ist er wieder, dieser für ihn so typische Ton, diese ironische Brechung einer Aussage, die gleichzeitig höchst effiziente PR in eigener Sache ist.
Dadurch bin ich im Gegensatz zu früher gezwungen, auch auf aktuelle Themen zu reagieren oder direkt auf aktuelle Themen zu antworten, auch mir Themen vorzuknöpfen, die vielleicht nach 4 Wochen wieder vorbei sind. Und dadurch schaue ich mehr in die Welt als Themensucher wie ein Kabarettist und schaue, was ist denn gerade angesagt, was wäre vielleicht ein gutes Aperçu oder ein interessanter Blickwinkel auf die aktuelle Diskussion. Wir hatten das früher auch schon immer wieder mal, aber durch diese Regelmäßigkeit hat sich unser Programm vielleicht doch mehr Richtung Tagesaktualität entwickelt. Und es macht natürlich Spaß, neue Themen zu haben. Und wenn man auch weiß, dass diese kurzfristigen Themen dann auch gehört werden, also im Radio und nicht nur 4 Wochen auf der Bühne und dann hat man vielleicht gerade keine Auftritte und dann ist der Song schon wieder veraltet.
Das heißt, Sie haben es noch nicht bereut in dieser Zeit, dass Sie sich das auferlegt haben, weil das ist es ja auch. Sie müssen ja jeden Monat was abliefern.
Ja, und das sind dann ein bisschen andere Produktionsbedingungen. Also es ist heilsam, einen Termindruck zu haben. Man muss auf den Punkt kommen, man darf nicht so lange rumfeilen und hin und her überlegen. Das ist manchmal sehr heilsam und man wird dann sehr schnell konkret und kommt auf den Punkt, da kommt dann überraschend Gutes raus. Manchmal ist es aber auch schön, wenn ein Song gärt. Also ich habe zum Beispiel jetzt für das Chanson des Monats der Oktober, den hätte ich einfach länger gären lassen. Ich habe lange an dem rumgemacht, hatte 5 Schlüsse und ich musste ihn dann fertig machen, habe dann den besten genommen. Er ist auch einigermaßen okay, aber diesen Abmahnungssong. Aber ich glaube, wenn ich den liegen lassen würde und nochmal wegtun, 6 Wochen liegen lassen und dann nochmal neu anfangen, ich glaube, dann käme nochmal was anderes raus. So ist es manchmal. Manchmal ist man so ein bisschen unzufrieden, denkt, ich bin noch nicht genau auf dem Punkt. Ich finde vielleicht noch den Reim, den man versucht hat, mit Gewalt zu finden und nicht gekriegt hat. Aber auf der anderen Seite, wenn das Ding dann draußen ist und das Echo dann gut ist und alle sagen, hey, wieder mal, wie du das immer schaffst, so jeden Monat, das ist natürlich auch eine tolle Sache.
Im Duo mit Benedikt Eichhorn spielt Thomas Pigor zurzeit das Programm Volumen 7. In diesem Programm arbeiten die beiden nun also mit 2 Jazzern zusammen. Und sie rufen das Cool-Kabarett aus. Ich habe sie gefragt, ob das auch als Versuch zu verstehen sei, die Kleinkunst zu erneuern, am Leben zu erhalten. Und damit habe ich Thomas Pigor ein Stichwort gegeben, bei dem er vehement wird und das ihn zu einem kleinen Geschichtsexkurs inspiriert.
Um was es uns vor allem dabei geht, ist das Wort Kleinkunst aus dem deutschen Wortschatz zu löschen. Weil Kleinkunst klingt wie Halbmarathon. Was waren die 3? Halbmarathon, Kleingärtnertum und Küssen ohne Zunge. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Begriff Kabarett, der eigentlich theaterwissenschaftlich richtig ist für dieses ganze Genre, was wir als Kleinkunst bezeichnen, und zwar Kabarett mit C. Und dieses Kabarett mit C, in der Schweiz ist es ein bisschen anders, aber in Deutschland ist Kabarett mit C eigentlich mit Rotlicht besetzt. Und das ist ungerecht. Ich verstehe unter diesem Kabarett mit C dieses Genre, das sich entwickelt hat im Jahre 1900, was man sehr genau datieren kann, weil da die Weltausstellung in Paris war und Wollzogen und ich weiß nicht, wie der andere hieß, nach Paris fuhren und sich dort die Kabarets angeguckt haben, dann nach Berlin und München fuhren und gleichzeitig dort ihre Kabarets eröffnet haben. Mit demselben Rezept, nämlich eine kleine Bühne, in der verschiedene Genres an einem bunten Abend zusammentreffen, mit oder ohne Conferencier. Und die Genres sind eigentlich mehr oder weniger die gleichen geblieben, nämlich das Theaterspiel, ich sag mal der Sketch, dann gibt es den Monolog, dann gibt es die Lyrik. Von der bildenden Kunst gibt es auch Sachen, Puppenspiel, Schattenspiel oder Spontanzeichnen, eine Sache, die im Moment überhaupt nicht mehr angesagt ist, aber könnte sein, dass sowas plötzlich wiederkommt, und das kabarettistische Chanson. Und alle 10 Jahre erneuert sich dieses Genres und etwas anderes ist en vogue. Irgendwann ist kabarettistische Chanson en vogue, irgendwann kommen plötzlich Lesungen
Ja, Ende der 90er kam die Lesung. Das hätte sich in den 80ern niemand vorstellen können, dass eine Lesung plötzlich total hip ist. Und das ist dieses Lebendige an diesem Genre Kabarett, das sich seit 100 Jahren existiert und alle 10 Jahre erneuert. Und wir sind Teil dieses großen Genres. Deswegen sagen wir jetzt cool Kabarett dazu, um einen neuen Begriff in die Runde zu werfen. Und vielleicht nützt es ja was und jemand sagt in Zukunft auch Kabarett zu Kleinkunst, was uns freuen würde.
Also wo Sie gerade meinten, die Kleinkunst erneuern, ich mache mich um diese Bühnen gar keine Sorge, denn es wird immer ein Bedürfnis nach Live-Kultur geben und diese Live-Kultur wird unterschiedlichster Art sein. Da mag man vielleicht das vorübergehende Aussterben eines bestimmten Genres bedauern, aber dafür kommt ein anderes.
Und es ist ja auch so, dass diese Kunst, die auf kleinen Bühnen stattfindet, ja auch etwas kann, was die Kunst, die auf größeren Bühnen stattfindet, so nicht kann.
Unsere Produktionsbedingungen sind sehr viel einfacher. Wir sind aber womöglich in der Wirkung unmittelbarer, sowieso schneller.
Wir sind direkt am Publikum dran. Anders noch als im Theater, wir sind näher am Publikum dran. Wir sehen das Weiße im Auge des Zuschauers. Und wir reagieren mit dem Publikum. Und die meisten Kabarettisten, vielleicht gibt es auch Genres, die mit der vierten Wand funktionieren im Kabarett, aber die meisten funktionieren im Dialog, im direkten Dialog mit dem Publikum. Da es eben oft auch satirisch ist, sind die Lacher für uns oder die Reaktionen oder die Aufatmer im Publikum sind auch Teil eines Dialoges, der auch jeden Abend neu entsteht. Und dadurch, dass wir überschaubare Produktionsbedingungen haben, keine Apparate, für die wir produzieren müssen. Wir sind alle unsere eigenen Herren. Wir haben meistens alle Funktionen in der Hand, beziehungsweise wir definieren es selbst, welche Funktionen wir in der Hand haben möchten. Und dadurch haben wir natürlich eine viel größere Freiheit. Und es gibt bei uns im Kabarett Genres, die in dem Medien keinen Platz haben. Gibt es ganz tolle Künstler, die nur auf diesen kleinen Bühnen zu Hause sind, weil es in die Medien nicht reinpasst.
Längst hat die Dämmerung eingesetzt und die Sträucher und Bäume vor Thomas Pigors Küche liegen im Dunkeln. Während er nicht müde wird, von spannenden neuen Kollegen zu erzählen und engagierte Veranstalter zu preisen, die dafür sorgen, dass all diese Künstler auch ein Publikum finden. Wenn man ihn und seinen Duopartner Benedikt Eichhorn so hört, glaubt man die Zukunft der 10. Muse in guten Händen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.